gar nicht mal näher. Ich sollte noch sagen, dass Sonntagsschule unten ist, in unteren Räumen. Ich würde gerne am Anfang mit uns beten. Jesus, hab Dank dafür, dass dein Wort unvergänglich ist und dass es bleibt in Ewigkeit, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber dein Wort bleibt. Und danke, dass wir uns mit deinem Wort beschäftigen dürfen, auch heute Morgen mit etwas Unvergänglichem. Und ich bitte, dass du Gnade gibst zum Reden und dass du auch Gnade gibst zum Hören, dass du dich uns zeigst und dass wir sehen, was du möchtest von uns. Gib du auch Gnade für unsere Geschwister, die jetzt nicht hier sein können. Es sind manche, die Nöte haben, die Krankheiten haben, die innere Kämpfe haben. Und ich bitte, dass du ihnen begegnest, dass du sie stärkst und dass du ihren Blick aufrichtest auf dich hin zur Stützung und zum Heil. Amen.
Ja, guten Morgen hier im Saal, guten Morgen zu Hause. Es ist immer wieder gut, wenn wir darüber nachdenken, was Gott uns so alles gegeben hat. Es war vor einigen Monaten, da habe ich eine Predigt gehört, die sich, so habe ich es zumindest empfunden, sehr stark damit beschäftigte, was wir doch für eine Malesse mit unserem alten Menschen noch haben, wie schwierig es doch ist, den wirklich im Tode zu halten. Und als ich nach Hause fuhr und dann weiter darüber nachdachte, habe ich mir so gesagt, warum denken wir eigentlich nicht viel mehr über die Größe Gottes nach, über das, was er getan hat, über das, wer er überhaupt ist. Und dann habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt, und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr Angst habe ich auf der anderen Seite gekriegt, weil es ist so überdimensional groß, dass man es, ich weiß nicht, in wie viele Vorträge gar nicht reinpacken kann, weil es einfach zu viel ist. Und doch möchte ich heute uns so einige Punkte einmal vorstellen, damit auch ihr, jeder Einzelne für sich zu Hause, mal weiter darüber nachdenkt, mal weiter wirklich überlegt, was ist das eigentlich? Was hat eigentlich dieser große Gott mit uns zu tun? Was haben wir mit ihm zu tun? Woran können wir ihn erkennen? Was hat er für uns getan? Nun, eines der, glaube ich, zentralen Verse, die wir zunächst einmal betrachten müssen, ist Hebräer 11, Vers 1. Die Definition des Glaubens, wie sie in der Bibel steht. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Wisst ihr, das ist so dieses Thema, ich glaube nur, was ich sehe. Habt ihr einmal überlegt, wer sieht die Luft, wer sieht den Wind, wer sieht den Sauerstoff in der Luft, ohne den geht es nicht. Man kann es an und für sich bis ins Absurde hineintreiben und sagen, was machen die armen Leute, wenn wir Halbmond haben? Ist die andere Hälfte des Mondes nicht existent? Doch, wir wissen, dass sie existent ist. Nämlich bei Vollmond sehen wir sie auch mal ganz. Aber ist es wirklich das Entscheidende, dass es nur das gibt, was wir sehen? Ich musste da an eine Begebenheit denken, die habe ich hier schon einmal erzählt. Ich war unterwegs zum Flughafen Frankfurt. Neben mir saß ein Mann. Wir haben uns während der Bahnfahrt darüber unterhalten, was so der Beruf betrifft, wo er denn jetzt hinfährt und was ich denn mache und so weiter. So diese typischen Männergespräche, was machen Sie eigentlich? Und dann waren wir am Frankfurter Flughafen und dann fiel mir so ein, ich habe in meinem Portemonnaie noch so eine Karte von Marburger Medien und habe ihm so einen kleinen Gruß einfach rübergegeben. Dann bleibt er abrupt stehen, guckt mich an und sagt, sind Sie eigentlich einer von denen, die glauben, dass Gott die Erde in 7 Tagen geschaffen hat? Und ich habe ihm nur gesagt, wissen Sie, mein Gott kann das. Weil ich davon überzeugt bin, dass die Bibel wahr ist. Und weil ich überzeugt bin, auch wenn ich es nicht sehe, er hat es getan. Auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann, weil Gott ebenso überdimensional groß ist. Wisst ihr, die Leute, die an der Stelle an die Wissenschaft, an die Evolutionstheorie glauben, die müssen da genauso dran glauben. Wie viel Annahme ist denn dabei? Überlegen wir doch mal ganz einfach eins. Lass die Forschung in dieser Richtung vielleicht 500 Jahre alt sein. Und aus dem, was man da so an Entwicklung sieht, will man dann Millionen Jahre zurückgehen. Brauche ich da nicht auch einen ganz großen Glauben dafür? Das stelle ich einfach mal so als Frage in den Raum. Ich bin davon überzeugt, dass der große Gott im Himmel wirklich derjenige ist, der die Erde erschaffen hat, für den und durch den alles geschaffen ist. Aber die Menschen haben dann immer noch so eine andere Sache, die brauchen immer irgendwas zum Anfassen, zum Hingucken, das muss ich doch sehen können. Wisst ihr, wie verrückt an der Stelle für mich die Begebenheit beim Volk Gottes war? Die werden aus Ägypten errettet, 10 Plagen. Die gehen durch die Wüste, dann kommt der Pharao hinter ihnen her, dann teilt Mose das Meer und die Wolkensäule, die sie durch die Wüste geführt hat, die Wolkensäule, die von Gottes, stellt sich dahinter. 2. Mose 14, Vers 19 und 20. Lass mal das doch einfach auch mal ganz kurz lesen. Und der Engel Gottes, der vor dem Herr Israels herzog, brach auf und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. So kam es zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels, und sie wurde dort Gewölk und Finsternis und erleuchtete hier die Nacht. So kam jenes Heer, nämlich das Heer der Ägypter, diesem, nämlich dem Heer der Israeliten, die ganze Nacht nicht näher. Was für ein Gottesbeweis! Er hat sich dazwischen gestellt und es ist nichts passiert. Wir wissen dann aus der Geschichte weiter, man kann sie jetzt weiterlesen, wissen wir dann, ja, dass sie durchgezogen sind und dass Gott das Meer zurückkommen ließ, damit die Ägypter vernichtet werden. Und wenn wir dann 2. Mose 32 lesen, das ist gar nicht so viel Zeit später, nämlich am Berg Horeb, wo Mose auf dem Berg war, um die Gesetzestafeln zu bekommen, dann lesen wir, in 2. Mose 3, 32 ab Vers 1, als nun das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg herabzukommen, versammelte sich das Volk zu Aaron und sie sagten zu ihm, auf, mache uns Götter, die vor uns herziehen, denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Und dann machen sie sich das goldene Kalb und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, dann standen sie auf, um sich zu belustigen. Wir müssen uns das mal vorstellen. Sie haben die Größe Gottes erfahren in 10 Plagen. Sie haben die Größe Gottes erfahren in der Wolkensäule, die sich zwischen die Ägypter und sie stellte. Und sie sagen, nee, das reicht uns nicht. Wir brauchen einen Gott, ein goldenes, kalten, irdisches Ding. Das, was wir anbeten und sagen, das Kalb hat uns aus Ägypten herausgeführt. Ist doch verrückt. Aber so sind wir Menschen in unserem Sein einfach gestrickt. Wenn wir Jesaja 44 lesen, da steht in dem einen Kapitel drin, also man haut einen Baum um, man fällt ihn, dann schnitzt man daraus ein Gottesbild. Das, was man weggeschnitzt hat, schmeißt man in den Ofen, um sich damit zu wärmen. Und das Bild, was man geschnitzt hat, sagt man, das ist jetzt unser Gott, der wird uns helfen. So verrückt sind wir Menschen. Ich weiß nicht, was in deinem Leben vielleicht das eine oder andere in dieser Richtung ist, dass du meinst, du brauchst irgendetwas, was wichtiger ist als Gott. Dass du sagst, das ist mein Lebensinhalt. Ich kenne dein Leben nicht. Ich weiß, dass es bei Einzelnen, und da ist mir eine Person aus meinem weiteren Familienkreis, also nicht hier in der Gemeinde bekannt, dass da einfach der Fußballverein in jedem Fall vor Gott kommt. Das ist wichtiger. Aber lasst uns doch einfach mal überlegen, was hat Gott denn eigentlich getan? Gott hat die Schöpfung gemacht. Gott hat dich und mich gemacht. Und wenn ich über die Größe der Schöpfung nachdenke und wenn wir Römer 1 lesen, dann werden wir das finden, dass jeder Mensch in der Schöpfung die Größe Gottes erkennen kann. Haben wir uns das mal überlegt? Wie filigran die Schöpfung ist? Wir lesen mit unseren Enkelkindern im Kinderkalender. Und da stand jetzt kürzlich drin, dass man 2016 einen Tausendfüßler gefunden hat, entdeckt hat, der 3 Zentimeter lang ist. 3 Zentimeter. Und dieser Tausendfüßler, ich habe das dann nochmal gegengelesen über Wikipedia, dieser Tausendfüßler hat 450 Beine. Also 225 auf jeder Seite auf 3 Zentimeter. Und wenn der laufen will, die müssen ja auch noch alle synchron funktionieren. Jeder, der ein bisschen sich mal mit Rudern auseinandergesetzt hat oder vielleicht gerudert hat, der weiß, wenn da 2 hintereinander sitzen und die nicht synchron laufen, dann geht das Schiff sonst wohin, aber nicht dahin, wo es hinfahren soll. Ist das nicht genial? Hier steht auch drin, wir wissen nicht, wofür dieser Käfer von Gott gemacht worden ist, aber wir können an diesem Käfer die Größe Gottes erkennen. Ich meine, unter uns, ich bin dankbar, dass Gott mir nur 2 Beine gemacht hat. Wenn ich über 350 oder 450 Beine koordinieren müsste oder noch schlimmer zum Orthopäden gehen und sagen, Herr Doktor, Bein 125, rechte Seite, ist das Knie kaputt, können Sie mal reparieren. Ne? Wir haben aber nur 2 Beine, da können wir auch dankbar für sein. Und Gott hat uns so gemacht. Er hat dich und mich so gemacht. Was für eine Größe. Wenn wir mal überlegen, was sich in unserem Körper alles abspielt. In dem Zusammenhang noch etwas. Soweit ich weiß, gehören die kleinen Feldmäuse auch zu den Säugetieren. Und wenn man sich das mal überlegt, schon bei einem Säugling, bei einem Menschen, der 50 Zentimeter groß ist, ist das Blutabnehmen ja ein Kunststück. Und jetzt stell dir mal vor, bei dieser kleinen Feldmaus, die hat genauso Venen wie du. Da ist durch den kleinen Beinen und Armen ist genau das Gleiche drin wie bei dir. Und da fließt auch noch Blut durch. Wie klein müssen die Blutgefäße sein? Und das funktioniert, weil Gott in seiner übergroßen, ja, überdimensionalen Größe einfach das so gewollt hat, so geschaffen hat und deshalb funktioniert es. Da steht einer drüber, gucken wir uns die ganze Pflanzenwelt an. Wir können in die ganze Natur reingucken und stellen immer wieder fest und können uns daran begeistern, wenn wir es wollen, was Gott da geschaffen hat. Aber wir können auch einfach mal überlegen, wie viele Zufälle es geben muss, damit dieser kleine Wurm von 3 Zentimeter mit 450 Füßen überhaupt mal entstanden sein soll. Was glauben wir? Ich glaube, dass Gott in seiner Größe das geschaffen hat. Und so wollen wir jetzt, um einfach auch da nochmal stille drüber zu werden, für diesen ersten Abschnitt wollen wir von Lied 199 die ersten beiden Verse singen. Dieser Heilige, dieser Reine, dieser, ja, die Erde erschaffene und das ganze Weltall erschaffene Gott. Übrigens, auch das finden wir in den Propheten wieder. Er streckte seinen rechten Arm aus und das Weltall wurde ausgebreitet. Sandte seinen Sohn, Galater 4, die Verse 4 bis 6. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Kindschaft empfingen. Dieser große Gott zeigt seine Größe wieder einmal, als Jesus Christus auf diese Erde kommt. Denn Jesus Christus ist ja nicht zu denen gekommen, die alles richtig gemacht haben. Das Gesetz, was unter Mose gegeben war, war vollkommen deutlich und es war ganz klar, keiner der Menschen, die hier auf dieser Erde lebt, konnte dieses Gesetz einhalten, konnte wirklich alles tun, was in diesem Gesetz stand. Somit war immer wieder die Sünde, die zwischen Gott und dem Menschen schon von Anfang an nach 1. Mose 3 war, war diese Sünde wieder immer zwischen Gott und dem Menschen. Da wir noch Feinde waren, sandte Gott seinen Sohn. Würdest du deinem Feind alles schenken, das Liebste, was du hast? Ich denke, jeder Mensch hätte da so seine Bedenken. Aber Gott hat es getan. Und das zeigt für mich eine Größe, die extrem ist. Diese Liebe, die wir auch in der ersten Stunde gesehen haben, diese Liebe Gottes, die seinen Sohn sandte. Und wenn wir so die erste Stunde nochmal Revue passieren lassen, dann sehen wir, was das für eine Liebe war zu den Menschen. Die Menschen, die den Herrn Jesus ernst genommen haben, denen ist er mit Liebe und Gnade und Barmherzigkeit begegnet. Nehmen wir das Johannesevangelium. Ein Nikodemus in Kapitel 3. Die Frau am Jakobsbrunnen, Kapitel 4. Die Ehebrecherin, Kapitel 8 ist das, glaube ich. Der Herr Jesus nahm diese Menschen wirklich ernst. Und er half ihnen und er zeigte ihnen den Weg zum ewigen Heil. Weil nämlich Gott will, dass alle errettet werden. Gott will, dass du errettet wirst. Gott will, dass du ewiges Leben bekommst. Johannes 3, Vers 16, ein Vers, den wahrscheinlich alle auswendig kennen. Aber es ist der Kernvers, wo ganz klar steht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, der Herr Jesus ist aber auch mit denen hart umgegangen, die ihn versucht haben. An einer Stelle hat der Herr Jesus, als man ihn etwas fragte, eine Gegenfrage gestellt. Und als sie die nicht beantwortet haben, hat er gesagt, dann sage ich euch die Antwort von der ersten, von eurer Frage auch nicht. Er hat im Tempel aufgeräumt. Das Haus meines Vaters ist keine Räuberhöhle. Da hat er aufgeräumt. Liebe und Gerechtigkeit war das, was der Herr Jesus gelebt hat. Aber er hat noch mehr gelebt. Er hat ein vollkommenes Leben gelebt und ist für mich und für dich ans Kreuz gegangen. Glaubst du das? Glaubst du, dass er deine Sünde getragen hat? Ja, Gott will, dass alle errettet werden. Gott will, dass du errettet wirst und dieses im Glauben erfasst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Dass Jesus Christus Gott ist. Und dass Jesus Christus für dich und für mich, ja für jeden, der ihn im Glauben annimmt, ewiges Leben gibt, dass er für denjenigen gestorben ist, damit er ewiges Leben bekommen kann. Und wenn wir dann nochmal in Römer 5 reingucken, Römer 5, Vers 1 und 2, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, das kann man nicht sehen, sondern das ist etwas, wo man von überzeugt sein muss. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir haben Frieden mit Gott, wenn wir das im Glauben annehmen. Wir haben Frieden mit dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der heilig ist, der rein ist. Da haben wir Frieden mit. Wenn wir das im Glauben annehmen, und mehr ist da nicht so nötig. Weil wenn du anerkennst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, und das finden wir in der ganzen Apostelgeschichte immer wieder, wenn du anerkennst, dass er der Sohn Gottes ist und dass du selbst keinen Bestand vor Gott hast, dann bekommst du das ewige Leben. Dann darfst du letztlich wissen, dass du in Ewigkeit bei Gott bist. Und dann liegt es an dir und dann ist es eine ganz normale Konsequenz, wenn ich so ein Geschenk bekomme, dass ich dankbar dafür bin und dass ich aus Dankbarkeit dann hingehe und dem Herrn Jesus nachfolge, hingehe und dann darüber nachdenke, was möchte er gerne in meinem Leben getan haben, damit es zur Ehre Gottes des Vaters und zur Ehre des Herrn Jesus Christus ist. Eine kleine Denkpause, wir singen von Lied 240 die Verse 1 und 2. Ja, durch das Blut des Herrn Jesus Christus sind wir frei geworden. Wir dürfen uns Kinder Gottes des Höchsten nennen. Und dann hat der Herr Jesus in den Kapiteln Johannes 14 bis 16 sehr viele Ausführungen getan. Und ich möchte da einen Vers mal rausnehmen, nämlich den aus Kapitel 16, den Vers 7. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand oder in anderen Übersetzungen der Sachwalter nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Was heißt das? Das ist das, was wir dann in der Apostelgeschichte wiederfinden, dass der Heilige Geist hier auf diese Erde gekommen ist, dass der Heilige Geist Wohnung genommen hat in uns. Und das ist das, wo wir, nämlich wenn der Heilige Geist in uns Wohnung genommen hat, wo wir dann auch merken, wo wir feststellen, was alles falsch gelaufen ist, wo wir es vor den Thron der Gnade bringen, um Vergebung zu erlangen. Das ist das, was in Kapitel 14, Johannes 14, Vers 26 steht. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Noch ein Vers dazu, Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ja, das ist doch etwas, wenn wir über die Größe Gottes nachdenken, jeder, der wiedergeboren ist, der das Werk des Herrn Jesus, was er getan hat auf Golgatha, für sich im Glauben angenommen hat, wird mit dem Heiligen Geist, mit der dritten Person der Gottheit, wie wir es auch immer so schön sagen, versiegelt. Gott wohnt in mir und in dir, wenn du ein Kind Gottes bist. In jedem Einzelnen. Und er kennt jeden Einzelnen. Ich muss so an eine Begebenheit denken, hier am Bus vor einigen Jahren. Ich kam gerade aus der Tür raus, war um die Mittagszeit, war nicht sehr viel los, kam eine Frau, ein Passant, guckte mich an und sagt, Glauben Sie eigentlich wirklich, dass Gott jeden mit Namen kennt, dass er jede, die so und so viele Milliarden Menschen jeden mit Namen kennt? Also ich glaube das. Ja, der müsse verrückt sein. Ja, gut, bin ich verrückt. Kann ich auch nichts für. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott genau das kann. Weil er eben allwissend, allgegenwärtig und überall ist. Und dieser große Gott hat sich so klein gemacht, dass er nicht nur Jesus Christus gesandt hat, sondern dass er möchte und dass er in jedem Menschen, der wiedergeboren ist, wohnt, weil er möchte, dass dieser Mensch das tut, was nach dem Willen Gottes ist. Ja, wir können das ganz schwer, wir können das ganz leicht einfach beiseite drücken und uns darüber wegsetzen, weil wir haben einen freien Willen. Das ist so. Aber eigentlich haben wir auch ein Gewissen. Und dieses Gewissen, das klopft. Und wenn wir wirklich darüber nachdenken, was wir nach Gottes Gedanken tun sollen und wollen, dann wissen wir ganz schnell, ob das richtig oder falsch ist. Aber wir haben einen freien Willen. Und das ist das Problem des alten Menschen, der viel zu oft auch bei mir dann wieder siegt und es wird was getan, was dann doch nicht getan werden soll. Aber wir haben auch die Vergebung. Wir dürfen jederzeit mit Gott neu anfangen. Und wenn wir Vergebung von Gott haben, das müssen wir uns mal überlegen, dann ist das für Gott weg. Ist es für dich auch weg? Oder holst du es immer wieder vor, um festzustellen, wie schlimm doch das eigene Leben ist? Das ist eine Frage. Ich glaube wirklich, wir müssen mehr darüber nachdenken, was Gott von uns jetzt will und das tun. Ich habe einen lieben Sonntagsschullehrer gehabt. Ich habe mich sehr viel mit ihm gefetzt. Und dann kriegte man damals, muss ich gucken, ob ich das mir richtig aufgeschrieben habe, dann kriegte man damals so ein Vers in die erste Bibel reingeschrieben. Im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 13 und 14. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Nun, dadurch, dass ich vielleicht ein zu loses Mundwerk in der Sonntagsschule gehabt habe, ich weiß es nicht, ich kriegte diesen Spruch und habe gedacht, na, hast mir noch einen reingewirkt. Aber eigentlich hatte er recht. Eigentlich ist das ein Vers, der extrem wichtig ist, dass wir nämlich da uns darüber bewusst sind, die Worte hole ich nicht wieder, die ich ausgesprochen habe. Jedes Schimpfwort, was ich gegenüber oder zu einem anderen gesagt habe, das kann ich nicht zurückholen. Und vielleicht müssen wir an der Stelle eben wirklich aufpassen, dass wir wirklich die gesunden Worte benutzen. Weil das nämlich, und das steht jetzt hier in diesem Vers 14, bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, der in dir wohnt, Gott in dir. Lasst uns Lied 23, Vers 3 singen. Nun ist es eine Frage, was machen wir mit all dem, was wir bis jetzt gehört haben? Hast du diesen Glauben bereits an Jesus Christus? Hast du wirklich ergriffen, dass Jesus dein Herr und Heiland sein möchte? Da möchte ich nochmal, und das ist ja nicht meine Idee, sondern das ist die Idee des Wortes Gottes, nochmal auf Johannes 3 zurückkommen. Da haben wir gelesen, das ist dieses Gespräch mit Nikodemus, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist die positive Seite des Evangeliums. Aber es steht auch in Johannes 3, Vers 36, und das darf man nicht unterschätzen, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Also die Parallele zu Johannes 3, Vers 16. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Nun liegt es an dir. Wenn du sagst, nein, ich habe es noch nicht ergriffen, dann kann ich dich nur herzlich darum bitten, ergreif das Leben in Christus Jesus. Glaube daran, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er auch für deine Sünde gestorben ist. Und erlebe die Wiedergeburt. Erlebe, dass der Heilige Geist dir auch zeigt, was alles falsch gelaufen ist, damit du es richtigstellen kannst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, weil den Zorn Gottes auf mir zu haben, er bleibt auf ihm, das wünsche ich keinem. Keine Menschen. Nun, aber was machen wir, die wir errettet sind, die wir wiedergeboren sind, die wir das ergriffen haben? Was machen wir mit diesen Informationen, dass Gott Vater, zu dem wir aber Vater sagen dürfen, weil er uns erlöst hat, dass Gott Sohn, der Herr Jesus Christus, für uns gestorben ist und dass Gott, der Heilige Geist, in uns wohnt? Was machen wir damit? Ich möchte an der Stelle es so machen, wie der Apostel Paulus es geschrieben hat im Philipperbrief im Kapitel 3, die Verse 12 bis 14. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst, nicht es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten, und strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel hinzu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Der 100-Meter-Läufer, der nur einmal nach hinten guckt, hat im Regelfall, wird er nie den Sieg kriegen. Weil diese Zehntelsekunde fehlt ihm nachher. Hundertstelsekunde. Und so ist es. Wenn ich über einen Kampfpreis nachdenke, wenn ich über einen Wettkampf nachdenke, dann muss ich mich darauf ausrichten. Wenn ich über eine Klassenarbeit nachdenke, dann muss ich dafür lernen, ansonsten wird da nicht unbedingt das Beste draus. Und erst recht, wenn ich den ganzen Sportbereich sehe, wenn ich da nicht anfange zu Routine zu bekommen, immer mehr zu trainieren, dann wird da nichts draus. Und wenn du sagst, Sport ist Mord, dann fang mal an, Schach zu spielen, da kommst du aufs Gleiche raus. Auch da musst du letztlich trainieren. Du musst überlegen, wo passt was zusammen. Es ist vollkommen egal. Aber wenn du ein Ziel erreichen willst, musst du drauf zugehen. Und das ist das, was der Apostel Paulus sagt. Er will sich gar nicht mit dem beschäftigen, was er alles vorher getan hat. Und wir können davon ausgehen, auch wenn es nicht ausdrücklich daran steht, aber dadurch, dass er die Christen verfolgt hat in der ersten Zeit, da wird vielleicht auch manch ein Christ zu Tode gekommen sein. Er hatte, als Stephanus gesteinigt wurde, dieser Steinigung zugestimmt. Aber das ist alles nichts, was er jetzt in irgendeiner Weise noch weiter anführt. Sondern ihm, und da können wir die ganzen Briefe lesen, ihm geht es darum, geradlinig zu leben, aber nach vorne zu leben. Damit die Menschen sehen, dass es sich lohnt, zu glauben, dass es sich lohnt, diesen Herrn und Heiland anzunehmen, damit wir alle ewiges Leben haben, damit Gott wirklich, damit alle gerettet werden, so wie Gott es Gottes Wille ist. Ich glaube, weil wir uns als Menschen, und das ist vielleicht auch eine Beschäftigung, die der Teufel immer wieder in uns anzettelt, immer um diese ganzen Schlechtigkeiten und was ist da alles blöd gelaufen und was hat alles nicht funktioniert und so weiter beschäftigen, glaube ich, da müssen wir eine Richtungsänderung auch vornehmen. Wir müssen uns nach vorne ausstrecken. Wir laufen auf das Ziel, die ewige Herrlichkeit hin. Lasst uns das den Menschen sagen. Lasst uns darin leben, damit die Menschen das sehen. Und lasst uns wirklich, ja, auch das leben, was in dem Text von Lied 133 drinsteht. Für mich gingst du nach Golgatha. Lass uns das wirklich leben, Gott anzubeten. Und wenn du das noch nicht erfahren hast und wenn du das, diesen Text nicht wirklich aus ganzem Herzen mitsingen kannst, dass der Herr Jesus das für dich getan hat, dann lass uns darüber reden, damit du es ergreifst. Und ich kann es nur noch einmal sagen, lass uns nach vorne schauen, lass uns die Liebe Gottes predigen, lass uns den Menschen nicht so sehr über alles das Schlechte, was in dieser Welt nachdenken, sondern darüber nachdenken, dass sie den Glauben an Jesus Christus erfassen, damit sie ewiges Leben haben und in Ewigkeit bei Gott im Himmel sind. Wir wollen dieses Lied, für mich gingst du nach Golgatha singen.